Hallo und herzlich willkommen zum Narrentalk Nummer 260, dem Podcast von www.dvdnarr.com. Heute gibt es wieder eine Duo-Aufnahme, nämlich mit mir, Andreas, und
mit mir, Stefan.
Ja, Wolfgang muss leider arbeiten. Wir grüßen von hier ganz nett und hoffen, dass er beim nächsten Mal wieder dabei ist. Jo, wir fangen gleich wieder an mit ein paar Trailern, die du für uns netterweise ausgesucht hast. Und beginnen wollen wir mit Rebirth Home Sweet Home. Ich fange gleich mal einfach mal an, weil Home Sweet Home, zumindest auf Netflix, die Serie, die mochte ich sehr gern. Das hier ist jetzt irgendein kruder Film dazu, wobei man ja sagen muss, Home Sweet Home ist, glaube ich, irgendein thailändisches oder asiatisches Videospiel, worauf das auch basiert. Und der sah also ziemlich grütze aus, muss ich sagen. Wie geht's dir damit?
Ein bisschen besser. Er hat mich an diesen, hieß der Android oder so, den wir gesehen haben. Wie hieß denn der mit den Zeitreisen, wo es auch so ein wilder Mischwasch war, wo sie da mit dem Auto zurückgehen?
Ja, ich weiß, was du meinst.
Alienoid, glaube ich.
Alienoid, genau. Alien.
Der mich irgendwie an den erinnert.
Ja, fandst du? Also den fand ich wesentlich schlechter jetzt, den Trailer.
Okay, also ich mochte den Alienoid auch nicht so gern. Also deswegen fand ich den hier gar nicht so schlecht. Klingt jetzt auch ein bisschen zu überzogen gut, aber er war fast okay.
Ja.
Ja, also irgendwie auf eine trashige, wieder diese übliche, überzogene, CGI-lastige Weise war der okay.
Also
ist jetzt nicht, was mit Begeisterung auflöst oder wo ich mir den irgendwie groß leihen oder kaufen würde. Ich würde vielleicht mal reingucken, wenn er mit im Abo drin wäre, ohne große Erwartung. Aber er hat mich jetzt nicht so abgeschreckt, muss ich sagen.
Also ich vermute mal, dich hat angesprochen, dass es irgendwo auf jeden Fall was Amerikanisches mit drin ist, weil das Produzentenland USA ist auch mit dabei. Und ich weiß nicht, woher die Regisseure kommen. Sie sind aber definitiv nicht asiatisch.
Okay, soweit habe ich gar nicht recherchiert.
Ja, ich habe mal nachgeguckt, weil es mich interessiert hat, wegen Home Sweet Home eben, ob das was mit der Serie zu tun hat.
Mhm.
Aber die Regisseure heißen Alexander Kiesel und Steffen Hacker.
Mhm, okay.
Ich weiß jetzt nicht, woher die Jungs sind, aber es klingt auch nicht sehr amerikanisch.
Nee, das auch nicht. Das
Produktionsländer sind Thailand und USA.
Okay. Ich glaube, also, der eine, der da irgendwie dieses Hotel oder was das da zusammengeschossen hat, den kannte ich aus diesem Subservience mit Megan Fox. Der ist wohl einigermaßen auch bekannt.
Okay.
Der hat, glaube ich, auch bei diesem komischen türkischen Erotik-Thriller auf Netflix diese 365 Days, wo es da mehrere Teile gibt, mitgespielt. Ich glaube.
Ich weiß, was du meinst. Stimmt, genau.
Ja, gut, aber natürlich keiner Beteiligten reizt mich irgendwie, das mir anzugucken. Und ob es jetzt asiatisch oder amerikanisch ist, jetzt auch nicht so ein Pull-Faktor oder ein abstoßender Faktor. Ich mochte diese Serie Home Sweet Home auf Netflix, ne?
Ja.
Die mochte ich ja eigentlich auch ganz gerne, obwohl ich bisher immer nur noch die erste Staffel gesehen habe.
Die ist auch die beste. Also danach lässt, also ich habe es fertig geguckt, weil ich es irgendwie mochte und so ein paar Charaktere einfach ganz nett fand. Aber die können nicht mehr ganz mithalten, muss ich sagen.
Ja, das siehst du. Aber auch die Serie mochte ich im O-Ton. Also deswegen daran liegt es nicht. Und wie gesagt, ist jetzt nicht ein Film, wo ich sage, oh, den werde ich mir unbedingt mal angucken. Aber ich würde doch aus Neugier mal reinschauen. Es ist halt so dieses, ich sag mal, so dieses manchmal asiatisch, manchmal so russisch-typische, einfach so überzogene, viel Special Effects und irgendwie alles ganz wüst. Aber
da hat es mich auch ein bisschen dran erinnert, so eine Mischung aus Russisch und irgendwie so dieses auch, so dieses ein bisschen drüber sein so.
Ja, genau. Gerade mit dieser großen Figur oder diesem großen Wesen, was da durch die brennenden Landschaften oder die brennende Großstadt stapft und so alles kaputt macht. Es alles ein bisschen drüber und manchmal ganz unterhaltsam und dementsprechend, wie gesagt, hat es mich jetzt nicht so völlig abgeturnt, obwohl gut sieht anders aus.
Ja, also ich habe gerade mal noch parallel ein bisschen recherchiert Alexander Kiesel und Steffen Hacker haben an der Filmakademie Baden-Württemberg promoviert, glaube ich, wenn ich das, und sind eigentlich CG-Artists.
Ah, okay.
Dann, und wenn man CG-Artist ist, dann tut mir leid, dann sind die Effekte aber echt scheiße.
Ja, kommt immer aufs Geld alles.
Ja, natürlich, an, aber
das würde zumindest erklären, wie sie den Job gekriegt haben.
Ja, so. Wahrscheinlich haben sie alles mitgemacht.
Ja, ja. Naja, gut, keine Ahnung. Ich habe auch noch nichts vom Deutschlandstart oder so gesehen. Ja. Der Trailer gehört zum UK, also zum UK-Veröffentlichungstitel. Also dementsprechend wird der irgendwann auch in Deutschland auftauchen.
War bestimmt, also davon gehe ich aus.
Gerade wenn Deutsche am Macher, also da Macher mit dabei sind.
Ja, vielleicht noch irgendeine Filmförderung mit dabei.
Ja, theoretisch, ja.
Na, gut, aber lassen wir das. Genau. Zu lange über zu schlechte Filme wollen wir auch nicht reden. Nee. Kommen wir zu was vielleicht Besserem, wer weiß. Psychotherapy mit Steve Buscemi. Da, sag an, Stefan.
Fand ich okay. So als schwarze Komödie mit so ein paar Twists drin und Steve Buscemi als ehemaliger Profikiller im Ruhestand, wie er sich selbst ja angibt, der da einen Autoren berät über sein neues Buch. Ja. Fand ich in Ordnung. Zusätzliche Marriage-Probleme, wo er dann als Counselor da auch mit ein bisschen drin rumwerkelt, fand ich völlig okay. Also muss ich sagen, könnte unterhaltsam sein, auch wenn die Twists was hergeben. Ein bisschen düsterer das Ganze, Schwarzhumor. Okay, also würde ich mir angucken.
Ja, es sah definitiv nicht ganz schlecht aus. Der Film heißt ja netterweise auch so, wie es tatsächlich das Buch heißen soll. Insgesamt Psychotherapy, The Shallow Tale of a Writer Who Decided to Write About a Serial Killer. Wenn, dann müssen wir auch vollständig natürlich den Filmtitel ansprechen. Ist auch interessanterweise und passenderweise zu deinem gerade beendeten Trip von einem Regisseur, der in Istanbul geboren ist. Oh, okay. Tolga Karacelik oder so. Karacelik.
Ja.
Ja. Hat also auch schon mehrere Filme gemacht, von denen ich aber auch keinen kenne. Hm. Bin ich ganz ehrlich. Aber ja, wie du schon sagst, sieht ganz nett aus. Auf dem Streamingdienst würde ich mir das sicherlich mal reinschauen und hoffen, auch wie du schon gesagt hast, dass die Twists ein bisschen was hergeben und dass es insgesamt unterhaltsam ist einfach.
Ja, sah auch ganz nett gemacht aus. Also einfach so von den Locations her einfach stimmig für das, was er hergeben wollte. So, ne, düstere Gassen und schwummige Beleuchtung und so.
Und man weiß ja nicht, wer was tatsächlich macht, so ein bisschen, was seine Frau und so.
Genau, das wurde ja auch angedeutet, ob sie da eventuell so ein paar Absichten hegt oder so.
Genau.
Ja.
Ja. Gut, dann nächster Film, Final Destination Bloodlines. Trailer sah aus wie Final Destination, oder?
Ja, kann man so beschreiben.
Kann man so sagen. Das Einzige, was so ein bisschen noch, denke ich, uns beiden dann auffällt, ist gute alte Tony Todd.
Mhm. Ja.
Sah schon sehr dünn aus in dem Film und ist ja auch leider dann verstorben.
Mhm.
Und ja, aber ansonsten, ich weiß gar nicht, ich glaube, ich habe nicht mal mehr alle geguckt. Also ich bin sicher, dass ich die ersten zwei gesehen habe.
Ja.
Selbst bei drei bin ich mir gar nicht mehr hundertprozentig sicher, aber danach habe ich, glaube ich, vier und fünf habe ich nicht gesehen.
Okay. Ja, ich habe durchaus alle geguckt. Ich habe auch irgendwie einen Fünferpack im Regal stehen. Ich fand die letzten, also ich muss sagen, ich mag nur die ersten zwei. Der erste ist super, der zweite ist super unterhaltsam auch noch und dann ging es so ein bisschen bergab, zumal irgendwie die letzten beiden viel auf auf 3D-Effekte gesetzt haben.
Yeah.
Das war nicht so meins. Die hatten ein paar nette Szenen drin, also der dritte war der mit der Achterbahn, der vierte mit der Rennstrecke, mit dem Autorennen und der fünfte mit der einstürzenden Brücke. Die hatten alle ihre Momente, aber ich mag eigentlich nur die ersten zwei wirklich.
Ja, die ersten zwei sind wirklich gut.
Ja, aber ich werde mir den angucken, eben weil ich schon die ersten fünf geguckt habe und wie du selbst sagst, es sieht nach einem Final Destination Teil aus, modern und auch vernünftig produziert. Wenn sie da ein paar fiese Todesarten oder potenzielle Todesarten mit reinbringen, was aber auch im Trailer schon gezeigt wird, bin ich da durchaus für zu haben, wenn der Rest darum auch irgendwie passt, sag ich mal. Also wie gesagt, nicht, dass die Effekte so Grütze aussehen oder so, aber der scheint recht gut produziert zu sein. Also bin ich vorsichtig zuversichtlich, dass ich zumindest unterhalten werde, auch wenn das Rad natürlich nicht neu erfunden wird, weil
das Rad nicht
will man auch gar nicht neu erfinden, weil die ganze Serie lebt halt davon, dass es nach einem bestimmten Schema abläuft, sagen wir mal. Mal gucken.
Ja.
Aber anschauen werde ich mir, aber wahrscheinlich nicht im Kino, es sei denn irgendwie meine Bekannten oder meine Kumpels kommen auf die Idee, kommen wir schauen den an, dann würde ich auch durchaus mitgehen.
Ja, aber ich denke mal, wer weiß, ob der überhaupt ins Kino kommt, ne?
Ah, ich glaube schon, ist ein Warner Brothers Titel, ich glaube, den bringen sie noch raus. Also, ich kann mir auch vorstellen, dass der recht gut laufen wird, muss ich sagen, weil wir schon länger keinen Final Destination Film hatten. Und dass jetzt vielleicht so einfach mal wieder die Zeit ist. Also wenn die Kritiken nicht zu grausam sind, könnte er durchaus ein solider Erfolg werden in den Kinos.
Ja.
Mal gucken. Also bin ich mal gespannt, was so da finanziell draus wird.
Jo, okay. Jo, dann ein bisschen was Schwereres. Don't Let's Go to the Dogs Tonight. Ein bisschen sperriger Titel. Weiß nicht, kennst du den oder hast du da schon was mitbekommen? Also mir hat es gar nichts gesagt. Also ich kenne das Buch nicht. Ich kenne Ambeth Davids als Schauspielerin, die natürlich in ganz vielen Filmen schon dabei war. Aber ich glaube, den ältesten Film mit ihr, den ich gesehen habe, dürfte wahrscheinlich der gleiche sein, den du auch gesehen hast, bei Hole.
Ja. Genau, Ambeth Davids war auch so mein Zugangspunkt zu dem Trailer, weil ich irgendwie gelesen hatte, dass sie da auch Regie geführt hätte.
Ja.
Als der Trailer dann rauskam, bin ich halt so drauf gestoßen. Roman und ähnliches sagte mir auch vorher gar nichts. Dementsprechend kann der Trailer so ein bisschen für sich sprechen. Fand ich auch nicht uninteressant, einfach weil solche Geschichten gab es zwar auch schon häufiger, aber kann man sich durchaus ansehen, weil es also ich bin nicht jemand, der sowas oft zu sehen bekommt oder oft bewusst irgendwie sich anguckt. Geschichten über Afrika und ähnliches sind nicht das, was ich mir regelmäßig anschaue und wo es, glaube ich, auch nicht so viel einfach gibt zu.
Ja.
Und dementsprechend kann man sich das meines Erachtens durchaus mal ab und an angucken. Hier jetzt aus der Perspektive eines Kindes in einer solchen Familie, also in einer weißen Familie mit den typischen afrikanischen Bediensteten auf deren altem Land sozusagen erzählt. Und finde ich nicht uninteressant. Ambeth Davids mochte ich eigentlich immer ganz gern. Ich weiß nicht, wann ich sie das letzte Mal irgendwie bewusst gesehen habe, aber ich damals fand ich sie immer ganz nett zu sehen. Wenn sie hier auch gut Regie führt, alles in Ordnung und Trailer sah auch solide aus. Also eigentlich das, was man von der Materie sozusagen erwartet, war da irgendwie auch drin. Bin ich nicht uninteressiert. Natürlich ist es auch so ein Titel, der hier wahrscheinlich gar nicht ins Kino kommen wird oder in bestimmten Programmkinos nur laufen wird. Da würde ich eben nicht angucken. Aber wie auch bei Psychotherapy, wenn der mal auf dem Streamingdienst verfügbar ist, den ich habe, dann würde ich da schon mal reinschauen.
Ja, also optisch sieht er gut aus. Ich tue mich immer schwer mit Kindern in so einer, die dann immer auch viel erzählen und so. Ich weiß nicht, ob das meins ist. Mal gucken. Wenn er irgendwo läuft vielleicht. Aber per se würde ich wahrscheinlich eher sagen, dass ich den nicht anschaue.
Okay.
Gut, dann noch ein kontroverser Titel. Rust. Der Film, für den Alec Baldwin vor Gericht steht. Ich glaube, Urteil ist noch keines gesprochen, oder?
Na, die haben ihn ja eigentlich vom Hauptprozess jetzt irgendwie freigesprochen.
Okay.
Aber er wird wahrscheinlich noch eine Zivilklage kriegen, wie es in den USA so üblich ist.
Ach so, okay.
Genau, also strafrechtlich ist er, glaube ich, von alleine sozusagen oder vom Haken. Aber Zivilprozess können sie ihm noch ein paar Millionen abknüpfen oder so dafür. Ja,
okay.
Ist zumindest das Letzte, was ich gesehen habe. Kann das sein, dass inzwischen wieder irgendeine neue Anklage erhoben wurde? Aber ich glaube so, also der Hauptprozess war definitiv eingestellt worden.
Okay.
Jo.
Filmtechnisch, ja, sieht okay aus, aber hat mich jetzt auch nicht so wirklich überzeugt. Nichts Neues, sage ich jetzt mal.
Das stimmt, sehe ich auch so. Nichtsdestotrotz würde ich mir schon angucken. wenn er dann auch irgendwo beim Streamingdienst verfügbar ist, einfach weil vernünftige Western sind nicht verkehrt. Also,
ja, das stimmt, ja, aber keine Ahnung. Travis Fimmel spielt mit, den brauche ich nicht unbedingt, bin ich ganz ehrlich. Der ist immer eher, für mich persönlich eher anstrengend in seinen Rollen. Von daher, keine Ahnung. Ich weiß auch, nee. Also auch von der Handlung her oder so war jetzt nichts dabei, wo ich sage, ja, das macht es für mich irgendwie auch zu einem, ich mag ja Western eigentlich gern, auch die Spätwestern, aber der hatte jetzt nichts, wo ich sage, oh, das muss ich gucken.
Ja. Also wie gesagt, ich würde ihn mir angucken. Ich habe auch gelesen, der kommt hier noch ins Kino, irgendwie im Mai. Kriegt er auf jeden Fall einen Kinostart und geht, glaube ich, 140 Minuten, hatte ich in dem Zusammenhang gelesen.
Ja, 133 steht
auf 133, okay, ja, gut, also. Ja, nah dran. Aber auf jeden Fall, wie gesagt, definitiv kein Kinokandidat. Ich würde ihm mal daheim irgendwie eine Chance geben, aber jetzt auch nicht brennt. Also sah in Ordnung aus und ich bin jetzt nicht irgendwie neugierig drauf, weil der Umstände wegen oder so, aber ja, wenn es ein ordentlicher Western ist, kann ich damit leben. Ich muss auch mal ein paar Reviews abwarten, wenn da schon steht, dass es sich irgendwie ziehen würde oder so, dann wäre ich auch raus aus der Geschichte, definitiv. Aber mal schauen.
Das ist halt immer die Gefahr bei sowas.
Ja, klar.
Gut, kommen wir zu unserem letzten Trailer für heute. Clown in a Cornfield. Läuft demnächst auf dem auf dem Fantasy Filmfest, nicht Final Fantasy, aber auf dem Fantasy Filmfest.
Auf den Nights, ne?
Genau.
Ja.
Und Regie geführt hat Eli Craig, den man wahrscheinlich kennt von Tucker and Dale vs. Evil. Ich habe auch noch einen zweiten Film von ihm gesehen, er hat noch nicht so viel gemacht. Little Evil hieß der, glaube ich. Den fand ich ziemlich schlecht.
Den habe ich gar nicht gesehen.
Ja.
Netflix-Film oder so, kann das sein?
Aber das ist ein Netflix-Film,
genau. Ja, den habe ich nie gesehen.
Mit dem Kind, der da irgendwie der Teufel oder der Antichrist sein soll. Stimmt. Und ja, so vermeintlich humorvoll, aber war er halt dann nicht. Also der ist ziemlich Grütze.
Okay.
Und der hat jetzt eben Clown in der Cornfield gemacht. Und du hattest, glaube ich, irgendwas geschrieben, dass der ganz gut sein soll.
Genau, der kam tatsächlich ganz gut an, da wo er schon lief. Ich weiß nicht, auf welchen Festivals er lief. Und er basiert ja auf einem Roman, der auch schon 2 Fortsetzungen bekommen hat. Ja. Der auch recht gut ankommt bei Leuten, die ihn gelesen haben. Okay. Dementsprechend bin ich durchaus neu. Zuerst habe ich den auch so ein bisschen so als so, wieder mal ein Clown in der Cornfield, so ungefähr. Aber jetzt bin ich schon ein bisschen neugieriger drauf. Und,
er sieht okay aus vom Trailer her, so, ne, könnte auch ganz nett blutig sein.
Ja.
Aber wenn ich es richtig gesehen habe, lief er beim South by Southwest Festival.
Ah, okay. Mhm. Ja, also deswegen, ehrlich gesagt ist Tucker and Dale vs. Evil auch schon ein paar Jahre her, kann man ja nicht anders sagen.
Definitiv.
Dementsprechend würde ich da auch jetzt nicht zu sehr drauf bauen. Und wenn du gesagt hast, sein zweiter Film wäre eh nicht so toll gewesen, dann ist das jetzt irgendwie kein Punkt, der mich reizt. Aber wie gesagt, irgendwie, was ich so bisher gelesen hatte, war ganz in Ordnung. Und ich weiß noch nicht, ich muss mal gucken, wie der Plan so ist für die Filmfest Nights, ob ich mir den angucke. Er wird auf jeden Fall, hatte ich auch gelesen, in Deutschland Kinostart bekommen tatsächlich.
Ah, okay.
Und dementsprechend mal schauen. Also ich bin da nicht uninteressiert dran. Wenn es so eine nette Genre-Kost ist, warum nicht? Und wo ich gerade hier in der IMDb bin, 1:36 ist auch eine gute Laufzeit für sowas.
Absolut. Okay, dann haben wir unsere Trailer erstmal abgeschlossen und kommen zu unserem Last Scene. Und da wirst du einen kleineren Film vorstellen, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht.
So ist es. Ich habe mir auf dem Flug A Million Days angeguckt. Ein kleines britisches Science-Fiction-Kammerspiel. Ist gerade auch bei Amazon Prime mit drin im Abo, habe ich gesehen. Und wie schon erwähnt, ist es ein kleines Kammerspiel und zur Handlung ein paar Worte. Es geht um eine Zukunftsvision. Es spielt, glaube ich, 2041. Die Welt ist mal wieder am Ende. durch verschiedene Umweltkatastrophen und so, ja, sieht schlecht aus für die Menschheit, sagen wir es mal so. Also hat unter anderem die NASA und ähnliche Organisationen drauf geguckt, was man denn machen könnte, um irgendwie alles zu retten. Und man ist auf die Idee gekommen, ein Programm ins Leben zu rufen, das SEED-Programm. Eine Kolonialisierung des Mondes soll angestrebt werden. Darauf arbeiten schon viele Wissenschaftler sehr lange hin. Und der Film spielt im Prinzip an dem Abend, bevor die Mission losgehen soll. Anderson Riegel ist so der leitende Astronaut, der diese Weltraummission anführen soll. Der verbringt den Abend gerade mit seiner Frau Sam. Und Sam ist eine Wissenschaftlerin oder eine technische Wissenschaftlerin, die ein KI-System entworfen und gebaut hat sozusagen, das diese ganze Mission auch steuert. Und sie führen gerade noch einige Simulationen durch, beziehungsweise bereiten sich halt auf den Tag X sozusagen vor. Jay heißt diese künstliche Intelligenz und wie gesagt, es lief einige Simulationen, wo eine Mitarbeiterin der Weltraumbehörde, Charlie, ins Spiel kommt. Sie sucht die beiden am Abend auf und erzählt ihnen halt von diesen Simulationen, die ein bisschen länger gedauert haben, weil sie irgendwie ein falsches Datum eingegeben hat und dadurch sei die Mission halt länger berechnet worden als angedacht. Und was sie ihnen dann präsentiert, ist, dass im Prinzip mehrere Simulationsversuche oder Simulationsalternativen durchgeführt wurden, aber irgendwie alle mit nicht so dem besten Ergebnis für die Menschheit und dass eine Simulation, die von Jay als die wahrscheinlichste angesehen wurde, gar nicht die Kolonisierung des Mondes in Betracht zieht, sondern durch widrige Umstände, wie zum Beispiel halt Sonneneruption und sowas, das eigentlich auch als nicht wirklich tragfähig ausschließt, dieses Modell, und dementsprechend die Simulation anders weitergeführt hat, nämlich dass quasi die Mission nicht zum Mond gehen soll, sondern halt in ein ganz anderes Sonnensystem. Und deswegen auch der Titel des Films, A Million Days. So lange würde die Reise dorthin nämlich dauern und entsprechend halt auch keiner wirklich überleben können, außer das DNA-Material der Menschen, die da halt mitgeführt werden soll. Aber das möglicherweise die Lösung sei, also nicht um den Planeten zu retten, aber zumindest die Menschheit sozusagen irgendwie weiter zu bewahren, indem man sie auf diese Weltraumreise schickt. Natürlich ist es nur eine Simulation und dieses Filmchen ist ein Kammerspiel, wo halt viel jetzt rumdiskutiert wird, wie so die Chancen stehen, ob das wirklich sinnvoll ist, abzubrechen aufgrund dieser Grundlage. Dann verschiebt sich nämlich das komplette Zeitfenster und alles gerät irgendwie aus den Fugen. Oder ob man der Sache einfach folgen soll und dann gegebenenfalls auch ja das in Kauf nehmen soll, dass eventuell Jay, weil dieses KI-Programm auch die Mission sozusagen steuert, eventuell halt zu dieser Route greifen wird, was natürlich so total am aktuellen Plan vorbeigeht und natürlich auch für die Astronauten, unter dem ja auch Anderson sein wird, oder er ist der Hauptastronaut auf jeden Fall, den sicheren Tod bedeuten würde. Und es ist so dieses Für und Wider, ob das Überleben der Menschheit das wert sei oder ob es eh nur Quatsch ist, beziehungsweise eine Simulation ist, die vielleicht gar nicht so ausgeführt wird in der Realität. Es spielen auch noch weitere Faktoren rein, und zwar gab es mal eine vorherige Mission, auf der Anderson unterwegs war, wo auch seine damalige Freundin oder halt eine sehr gute Bekannte ums Leben kam durch eine Geschichte. Ein anderer Astronaut war ebenfalls mit an Bord, der hat angeblich einen Fehler gemacht, der zu dem Tod der Astronautin geführt hat. Der ist danach angeklagt worden und befindet sich auf der Flucht. Auch er kommt an diesem Abend zu Anderson nach Hause, um ihm ein paar Erkenntnisse zu sagen. Und erstaunlicherweise wurde das auch von der KI prognostiziert, was wiederum neue Fragen hervorruft, inwieweit was damals passiert ist, eventuell vielleicht auch schon irgendwie gesteuert wurde. Das ist jetzt vielleicht sehr simplifiziert, so wie ich es gerade rübergebracht habe, ausgedrückt. Es hat noch ein paar sehr interessante kleine Feinheiten mit drin in der Handlung. Das Ganze ist aber sehr redselig und nicht unspannend, aber auch nicht wirklich spannend, muss man dazu sagen. Nicht jeder Dialog ist wirklich so, ja, perfekt geraten oder wie man sich's wünschen würde. Es ist ein bisschen holprig erzählt manchmal, ein bisschen viel Exposition mit drin. Ein paar Punkte werden halt ein bisschen sehr simplifiziert rübergebracht, meines Erachtens. Aber nichtsdestotrotz fand ich es durchaus mein Interesse haltend. Man bekommt keine Weltraum, großen Panoramen zu sehen, nur kurze kleine Bilder, so wenn man sich das, also wenn sich Anderson das zum Beispiel vorstellt. Es kommen ein paar kleine Flashbacks oder Rückgriffe zu dieser gescheiterten Mission ins Spiel, wo die Effekte auch ganz gut aussehen, muss man definitiv sagen. Aber das meiste spielt sich halt in diesem Haus ab und im Laufe dieser einen Nacht. Und es gibt auch so einen großen neuartigen 3D-Printer in der Wohnung oder in dem Haus, wo auch die KI plötzlich anfängt, denen bestimmte Sachen zukommen zu lassen. Und Zeichnungen und ähnliches, um bestimmte Punkte klar zu machen. Und spielt natürlich alles in diese neuen aktuellen Bestrebungen oder Diskussionen rein, wie weit darf man KI die Oberhand gewinnen lassen oder der Kontrolle von bestimmten Sachen geben, was passiert, wenn die sich zu sehr verselbstständigt und ähnliches. Und das Ganze wird hier quasi in diesem Sci-Fi-Gewand zusammengefügt. Der Film ist von 23, also auch schon 2 Jahre alt, aber durchaus zeitgemäß und auch von dem, was er transportieren möchte, völlig in Ordnung, so wie es ist. Man hätte da gar nicht ein größeres Budget benötigt. Ich fand den eigentlich sehr zufriedenstellend und hatte nicht so diesen Low-Budget-Feel, außer dass man halt merkt, er spielt halt nur an einer Location. Aber die Effektshots, die drin waren, waren, wie gesagt, völlig in Ordnung. Die Schauspieler kann man auch mitleben. Mir war keiner der Darsteller so bekannt. Wie gesagt, ist im Prinzip ein 3-Personen-Stück mit Simon Merrills in der Hauptrolle. Kemi Bo Jacobs als seine Frau Sam und Hermione oder wie man das ausspricht, Caulfield als Charlie. Die drei sind dabei und wie gesagt, der eine Ex-Astronaut kommt auch noch dazu, aber auch nur kurz. Wir haben es halt mit keinem mörderischen Computersystem zu tun, sondern wirklich nur mit einem, der Simulationen durchführt und im Prinzip dafür zuständig ist, die Mission dann zu steuern, wenn es dann wirklich am nächsten Tag losgeht oder auch nicht. Es gibt noch einen kleinen Punkt, der ins Spiel gebracht wird, der auch nicht gerade spoilery ist. Es wird auch erwähnt, dass es ein Forschungsexperiment gab, wie man mit Nanotechnologie umgehen könnte, die man zum Teil auch mit Menschen verbinden könnte, um da einfach eine bessere Schnittstelle hinzukriegen. Das spielt irgendwann auch noch eine wichtige Rolle. Und die Frage ist halt, ja, wie das Ganze so ausgeht. Nicht unbedingt in Bezug auf die Mission, welches Ziel wirklich angesteuert wird, sondern wie sich Anderson als Verantwortlicher und halt auch Sam dafür entscheiden sollen, ob sie jetzt weiterverfahren sollen und das Ganze starten lassen oder halt nicht. Wie gesagt, kann ich absolut mit leben mit dem Film für das, was er sein möchte. Er ist nicht überambitioniert, aber durchaus, sage ich mal, von einigen Ideen nett ambitioniert, um das mal so zu sagen. Er ist nicht abgedummt, sondern stürzt sich ganz gut auf solche Diskussionspunkte und passt irgendwo. Nichtsdestotrotz hat er mich halt, wie gesagt, nicht wirklich umgehauen. Er war in Ordnung. Dementsprechend auch so eine Wertung von 5 von 10, würde ich sagen. Ist jetzt nicht wirklich empfehlenswert, aber wer sowas mag, der kann schon einen Blick riskieren. Ja, viele wird es einfach, glaube ich, langweilen, weil es ein kleines Kammerspiel ist mit nicht großen Schauwerten, wo viel geredet wird. Aber ich fand es okay. Auch wenn ich den bei Prime gesehen hätte, hätte ich wahrscheinlich nicht abgeschaltet. Kann man mitleben, 5 von 10 von mir. Ich würde ihn dir aber jetzt nicht groß empfehlen,
André. Nee, klingt auch nicht so nach einem Film, der mir gefallen könnte.
Das dachte ich mir schon
fast. So viel Gerede ist es dann immer, ja, nicht so meins.
Ja. Kann ich verstehen und ich glaube, den meisten wird es auch so gehen. Man muss da schon irgendwie einen gewissen Zugang haben. Wie gesagt, 5 von 10, ich hänge da irgendwo in der Mitte drin. Aber war okay.
Ja.
Ja. Ja, das war's schon von meinerseits. Deswegen gebe ich den Kelch einfach an dir weiter. Und
ja.
Hören wir mal an, was du so angeguckt hast.
Naja, nicht so viel. Entschuldigung, krankheitsbedingt. Aber wie im Vorfeld schon gesagt, habe ich mit meinem Sohn angefangen. Na, die Daniel Craig James Bond Filme anzugucken. Und wir haben bis jetzt drei geguckt. Natürlich für mich alles Rewatches. Casino Royale, Quantum of Solace und Skyfall. Und habe dann wieder mal für mich festgestellt, dass die optisch, visuell natürlich echt tolle Filme sind. Casino Royale, A Quantum of Solace und Skyfall. Natürlich A Quantum of Solace abfällt dazwischen drin, was primär am Bösewicht liegt. Casino Royale hat Mads Mikkelsen, Skyfall hat Javier Bardem und Quantum of Solace hat jemanden, dessen Namen ich immer wieder vergesse. Ich glaube Al-Mandrik oder so ähnlich, also
ich weiß Franzose.
Und auch das Drumherum ist eigentlich bei Quantum of Solace eher ein bisschen langweilig. Ja, es ist trotzdem ein ordentlicher Bond mit ordentlich Action, aber die Ladies um ihn herum sind alle hübsch, aber jetzt auch nicht irgendwie so mit einem, dass sie irgendwo einen bleibenden Eindruck hinterlassen. Olga Kurylenko, von der man ja inzwischen, glaube ich, auch nicht mehr so viel hört, außer irgendwelchen B-Movies. Mathieu Amalric heißt er.
Ah, okay.
Der Bösewicht, der da gespielt hat, Dominic Green. Er ist kein schlechter Schauspieler, aber er war halt einfach als Bösewicht, finde ich, hier irgendwie ein bisschen fehlbesetzt. Ansonsten habe ich auch wieder für mich persönlich festgestellt, ich mag natürlich eine Alterssache sein, aber ich mag die alten Bonds lieber, weil die einfach irgendwie auch lustiger waren. Jetzt beabsichtigt oder unbeabsichtigt, das sei mal dahingestellt, aber da war irgendwie ein bisschen mehr Charme und ein bisschen mehr Spaß einfach irgendwie mit dabei. Das fing halt an, auch schon alleine mit den Gadgets und alles, ne? Das fehlt hier halt komplett. Bei Skyfall wird es dann wieder eingeführt. Da gibt es ja auch diesen alten, das alte Auto mit den MGs, die da, das da wieder aus der Versenkung geholt wird. Das ist nett, aber es ist halt irgendwie, weiß ich nicht, nicht das, was für mich Bond halt einfach auch immer ausgemacht hat. Und von daher, wie gesagt, drei solide Actionfilme, die ich auch, die man gut gucken kann, die einfach wirklich auch gut produziert sind, gut besetzt. Aber ich glaube, so schnell muss ich die jetzt auch nicht mehr sehen. Wir werden jetzt die letzten beiden noch gucken. Wobei ich auch da sagen muss, die fand ich sogar mit am schlechtesten von den fünf. Ja, in Richtung Quantum of Solace. Also ich glaube, Spectre ging noch, aber der letzte, das war für mich dann schon wieder ein bisschen too much irgendwo auch von der ganzen Idee, die dahinter steckt. Und Bond ist für mich einfach kein Ehemann und kein Vater. Und wenn das dann schon wieder hervorgeholt wird, dann weiß ich nicht. Ist vielleicht auch besser, dass sie da aufgehört haben. Und andererseits weiß ich nicht, ob unbedingt was Besseres nachkommt, nachdem jetzt ja Amazon die Rechte gekauft hat. Wertungstechnisch bin ich bei Casino Royale und bei Skyfall bei guten 7 von 10 und bei Quantum of Solace bei einer guten 5 von 10. Jo.
Ja, die Craig Bonds mag ich auch ganz gern. Ich habe den letzten noch nicht geschaut und muss das unbedingt nochmal nachholen. Ist mir wieder bewusst geworden. Ich sehe den Quantum of Solace auch als den schlechteren der drei Start-Bonds sozusagen aus der Craig-Ära an. Ich mochte, ich mag immer noch Casino Royale ganz gern, weil er schön ruppig ist und einfach nach Pierce Brosnan auch so die Zeit oder die moderne Zeit da ganz gut wieder reingebracht
hat. Ja, das, absolut.
Dass du zwar sagst, es ist nicht mehr so wie früher, das ist richtig, aber ich mochte es halt.
Nein, das war auf jeden Fall zumindest hat eine, wie soll ich sagen, so ein bisschen neue Energie gebracht. Das kann man schon definitiv sagen.
Das auf jeden Fall. Ich mag auch Craig in der Rolle ganz, ganz gern. Und Mikkelsen als Betty war gut. Und Eva Green war super in ihrer Figur. Und Quantum of Solace ist einfach so, der rauscht so an einem vorüber, habe ich so immer das Gefühl.
Ja, das wirkt wirklich eher so wie so ein Übergangsfilm. So, uns fällt gerade nichts ein, aber irgendwas müssen wir machen. Ach komm, dann drehen wir das halt schnell mal fertig.
Ja, irgendwie so. Und der schließt zwar nahtlos an den Casino Royale an, aber auch die erste Verfolgungsjagd, die war so schnell geschnitten. Da weiß ich noch, dass ich im Kino saß und dachte, ich mag zwar schnelle Schnitte, aber irgendwie ist die sehr rasch geschnitten worden. Und ja, es bleibt einfach nicht viel hängen. Wie du selbst sagst, die Ladies sind hübsch, aber auch irgendwie blass. Und ich weiß noch, es gab ein Hotel in der Wüste, was cool aussah und irgendwann in die Luft fliegt so
ungefähr. Genau.
Und viel mehr war da einfach nicht. Während die anderen Teile immer noch was haben, was so ein bisschen halt auch ein bisschen nachhaltiger den Effekt hatte. Und dementsprechend muss ich auch sagen, sehe ich den als den schwächsten an von den Craig Bonds. Zumindest die ich gesehen habe. Wie gesagt, der letzte fehlt mir noch. Da kann ich mir noch keine Meinung zu bilden. Ich mochte Skyfall ganz gern und Spectre war okay. Also war auch gut, definitiv, aber halt auch schon schwächer als Skyfall.
Ja.
Und ich muss die Reihe mal abhaken und bin auch nicht sehr zuversichtlich drauf, wie es weitergeht. Zumal Amazon ja auch das Geld wieder reinholen will. Also kann man sicher sein, dass man irgendwelche Fernsehserien oder Spin-offs bekommen wird. Und da erstmal abwarten, wen die als Darsteller für Bond aus dem Hut zaubern.
Ja.
Keine Ahnung. Mal gucken. Aber hoffnungsvoll bin ich da jetzt nicht unbedingt, weil ich einfach gerade zufrieden war mit Daniel Craig und dem Stil. Aber auch da vielleicht ganz gut, dass sie einfach auch da die Akte zugemacht haben. So kann man sagen, dann brauchen wir keine Weiterführung, zumal du ja auch ein paar Sachen angedeutet hast zu dem letzten Teil jetzt, wo man vielleicht auch sagt, ist vielleicht besser so, dass er das nicht weitergeführt hat.
Absolut, das sehe ich auf jeden Fall so. Ja. Okay, das waren unsere Last Scene und wir kommen zu unserer Hauptreview. Wir stellen euch heute vor I Saw the TV Glow und Stefan gibt uns eine kleine Inhaltsangabe.
Ja, angesiedelt ist der Film in den 90ern. Ich glaube, das waren relativ späte 90ern. Wir lernen auf jeden Fall Owen kennen. Der ist ein klassischer Schüler, aber ein klassischer Schüler in dem Sinne, dass er Außenseiter ist. Er wohnt in der Fordstadt und passt nicht so ganz rein. Er ist Afroamerikaner, wohnt mit seinen Eltern zusammen, sein Vater wird von Fred Durst gespielt, muss ich einfach jetzt schon reinschmeißen, weil es so herrlich in die 90er-Zeit passt.
Absolut.
Und aber auf jeden Fall ist er jemand, der nicht gut irgendwo reinpasst, hat keinen großen Freundeskreis, ist einfach so ein Außenseiter, der so in seiner etwas zurückgezogenen Art feststeckt. Aber eines Tages trifft er eine Mitschülerin, Maddie, die ebenfalls eine Einzelgängerin ist, die aber so einen Fixpunkt in ihr Leben hat, und zwar die Fernsehserie The Pink Opaque. Und die kann Owen aber nicht gucken, weil die immer spät abends läuft und er darf nicht so lange aufbleiben. Aber Maddie führt ihn so ein bisschen ran, unter anderem damit, dass sie ihn bei sich übernachten lässt und einfach mal diese Serie mitgucken lässt. Und im Prinzip von Anfang an ist er dann Feuer und Flamme dafür. Maddie gibt aber ihm auch gleich zu verstehen, dass sie doch lesbisch ist und eigentlich auch super unzufrieden ist mit ihrem Leben und eigentlich nur weg möchte. Aber sie beide verbindet jetzt fortan quasi diese Fernsehserie. Ihre Freundschaft verbindet das aber auf eine zwar platonische, aber auch sehr etwas distanzierte Art, denn die treffen sich jetzt nicht regelmäßig, um dann zusammen irgendwie ständig abzuhängen oder so, sondern kommunizieren halt über so Zettelchen oder Videotapes, die hin und her gereicht werden, sodass er dann auch diese Serie weiterverfolgen kann. Das Ganze entwickelt sich tatsächlich länger. Die Serie läuft auch ein bisschen bis zu einem gewissen Zeitraum, wo es heißt, dass sie gern wirklich ihren Wunsch wahrmachen möchte und abhauen möchte. Sie möchte gern, dass er mitkommt, aber er kriegt kalte Füße und kurz darauf wird die Serie abgesetzt. Man findet ihren brennenden Fernseher im Hof und sie ist verschwunden. über die Jahre hinweg entwickelt sich so sein Leben weiter und plötzlich taucht sie wieder auf. Aber da stellt sich natürlich die Frage, wo sie war, was passiert ist und ähnliches. Und jetzt fängt es an zunehmend zu verschwimmen, was so Realität war, was Erinnerung an damals war und was jetzt ist. Denn sie sagt, Mensch, vielleicht ist diese Serie gar nicht nur eine Serie, vielleicht ist es Realität. Und ja, sie möchte ihn da auch mitnehmen auf eine weitere Etappe ihrer Reise sozusagen, die ich gar nicht groß spoilern möchte. Und dementsprechend würde ich sagen, reicht das soweit zum Inhalt.
Gut. I Saw the TV Globe, fange ich mal an. Ich fand den Beginn, ja, der hat mich total angesprochen, muss ich sagen. Kam auch ganz gut rein. Justice Smith als Owen fand ich ziemlich gut. Der hat das irgendwie sein Außenseiter-Dasein ziemlich gut porträtiert. Jack Haven als Maddie war auch ziemlich überzeugend. Hat meiner Meinung nach hier auch eine ziemlich gute Performance abgeliefert. Optisch fand ich es ansprechend. Die Zeit, ja, war sowieso, ja, eine mir wohlbekannte Zeit. von daher auch eine gute Zeit. Deswegen auch musiktechnisch fand ich das absolut in Ordnung und toll gemacht. Und zwar auch schön mysteriös genug die ganze Zeit, um einen tatsächlich bei der Stange zu halten und zu unterhalten. Und man hatte schon das Gefühl, so sage ich jetzt mal, dass diese Serie, um die es da ging, schon nicht nur eine Serie ist, sondern so diesen Übergang in die reale Welt irgendwo auf eine ein oder andere Art und Weise schon eine Rolle spielt. Und das war eigentlich so, was mich auch irgendwie fasziniert hat, auch so die Beziehung der beiden und ziemlich, ja, ich sage jetzt mal, um es nicht zu sehr vorwegzunehmen, sehr lange gut begleitet hat. Dann möchte ich mal hören, was du dazu sagst.
Ja, gehe ich mit. Ich fand auch die erste Hälfte besser als die zweite Hälfte. Von der gesamten Stimmung her, also eigentlich kann ich das unterstreichen, was du gerade gesagt hast. Es war von der Stimmung her schön. Ich fand dieses Zueinanderfinden über diese Fernsehserie gut gemacht. Einfach zwei Außenseiter, die etwas gefunden haben, aber dann nicht, ne, super glücklich wurden, sondern trotzdem noch mit einer gewissen Distanz gearbeitet haben oder durchs Leben gegangen sind und aber trotzdem was Gemeinsames einfach hatten, worauf man sich freuen konnte. Also immer eine neue Folge, weil damals konnte man ja nicht Binge-Watching machen, sondern da kam im Fernsehen halt abends irgendwann eine neue Folge einmal pro Woche raus. Fand ich alles schön. Auch ich war in den 90ern dabei und konnte mich auch da zurückversetzen in die Zeit, wo Buffy lief und ähnliches. Und fand es auch sehr, ja, emotional, also irgendwo von der Art her gemacht, dass das trotzdem, trotz dieser Hoffnung, trotz dieser Freundschaft und ähnliches, dass trotzdem diese eine gewisse Düsternis und Traurigkeit herrschte, dass das nicht alles Sonnenschein war, wie man auch an den Aussagen merkte, die Maddie zum Beispiel gemacht hat über ihr Leben. Und auch wie Owen dann zu Hause die Situation hat, eben halt mit dem Vater, der ihn nie wirklich manns genug sah oder ähnliches. Und fand ich einfach sehr stimmungsvoll gemacht, gepaart mit, wie du selbst gesagt hast, auch durch die Inszenierung, durch die Art, wie diese Serie eingestreut wurde und die musikalische Unterlegung definitiv auch. Ich gehe jetzt mal den Schritt weiter in die zweite Hälfte, die, muss ich sagen, mir immer noch gefiel, aber halt nicht ganz so gut wie die erste. Ich fand es weiterhin interessant, auch nach Maddies Wiederauftauchen, auch so einfach, wie sie sich wiedersehen, die Freude da war und die Art, wie sie halt damit umgeht und erzählt, was war und auch dieses soll man denn glauben oder nicht? Wie ist es mit Erinnerungen an damals? war das alles so, wie wir es uns das im Gedächtnis behalten haben, oder muss man das auch irgendwie hinterfragen, und wo dieses surreale, kryptische und auch durchaus atmosphärische so quasi nochmal auflebt und in die Realität Fragezeichen übertritt. Das fand ich auch ganz interessant. Ich fand einfach auch die Rolle der Maddie interessant. Ein Tick interessanter irgendwie als Owen. Was auch irgendwie daran liegt, dass ich die zweite Hälfte nicht ganz so gern mochte, weil da der Fokus definitiv mehr auf Owen lag, weil Maddie größtenteils verschwunden war. Und am Ende halt auch halt wieder den Fokus auf ihn bekommt. Aus einem gewissen Anlass, den ich auch nicht spoilern möchte an dieser Stelle. Nichtsdestotrotz hat mich der Film als Ganzes durchaus angesprochen. Und ich gehe aber mit, dass die erste Hälfte stärker war.
Ja, ich fand auch die zweite Hälfte das, was ich auch vorhin schon gesagt habe, ich mag keine Filme, wenn zu viel geredet wird. Und die war mir ein bisschen zu talky. Okay. Gerade auch zum Beispiel, Maddie hat dann einen relativ langen Monolog. Das fand ich irgendwie extrem anstrengend, weil da so viel erklärt und erzählt. Und das war für mich ein bisschen unnötig auf der einen Seite. Aus meiner Perspektive, natürlich filmtechnisch, auch von Seiten Regie-Seite war es natürlich bestimmt notwendig und auch sinnvoll und auch was dabei gedacht. Mich hat es nur überhaupt nicht angesprochen in dem Moment. Und auch, wie du schon sagst, tatsächlich auch der Fokus auf Owen war natürlich dann mehr, weil sie ja weg war. Und auch das, was er erlebt hat oder sein Leben, ich sage jetzt mal, was eigentlich ein normales Leben war, in Anführungsstrichen. Er wurde älter, sein Vater starb, hat dann eine Familie gegründet und alles.
Scheiß Job.
Also auch nichts, halt alles normal, aber normal ist nicht unbedingt immer das, was ich in einem Film gerne hätte. Ne? Und dann fehlte auch so dieses Mysteriöse und das Unbekannte aus der ersten Hälfte irgendwie, weil es alles plötzlich so normal wurde. Was dann natürlich wieder schön war, oder was ich glaube, wir beide gut nachvollziehen können, auch als Vielseher von Filmen und Serien, als er dann die letzte Folge, glaube ich, da noch, oder nee, es glaube ich, die Serie tauchte dann irgendwie auf dem Streaming-Service wieder auf und er sie sich dann wieder angeguckt hat und es eigentlich ziemlich langweilig fand, um es mal nett zu unterschreiben, und er eigentlich gar nicht mehr verstanden hat, was daran interessant war, so ungefähr. Das geht uns ja auch das ein oder andere Mal, wenn wir plötzlich irgendwie so Kindheitserinnerungen wieder gucken und dann feststellen, naja, das ist jetzt nicht wirklich gut gealtert. Das hat dann schon auch so wieder so eine Verbindung hergestellt. Insgesamt war mir aber die zweite Hälfte tatsächlich ein bisschen zu anstrengend.
Okay. Ja. Ja, also anstrengend kann ich nicht so unterschreiben.
Ja, eher, also halt jetzt nicht.
Ich weiß, was du meinst.
So, eher von der Art und Weise, wie es transportiert und dargestellt wurde. Wie gesagt, so auch Owen hat halt so, dass er viel erzählt und so. Wie gesagt, da hat mir so das Leichte und das Mysteriöse der ersten Hälfte ein bisschen gefehlt.
Ja, okay. Kann ich nachvollziehen. Genau. Und das spielt ja auch definitiv mit rein, warum ich auch die zweite Hälfte schwächer ansehe. Definitiv. Ja. Genau. Grundsätzlich, um nochmal auf die Bilder und die Stimmung zurückzukommen, fand ich es. Also, ich habe den ersten Film von Jane Schönbrunn gesehen, We're All Going to the World's Fair. Den hast du, glaube ich, noch nicht gesehen.
Nee, den habe ich nicht gesehen.
Okay. Der ist halt ganz anders, aber halt von der Art her grob vergleichbar. Hier hatte sie ja mehr Budget zur Verfügung. 10 Millionen Dollar sind es gewesen. Emma Stone hat den Film mitproduziert und er ist aus dem Hause A24. Das hat Jane schon ganz gut umgesetzt, auf jeden Fall. Ich mochte, wie gesagt, auch, dass es nicht so, dass es eine schöne 90er-Atmosphäre irgendwo war, ohne dass es einem über den Kopf gebraten wird, dass es in den 90ern unbedingt ist. Man hat es gemerkt und wie gesagt, auch dadurch, dass The Pink Opaque eingespielt wurde, von den Clips her fühlte man sich definitiv, oder ich mich jedenfalls, an solche 90er-Jahre-Serien wie Buffy oder Charmed oder so erinnert, die halt auch so von dem Stil her waren. Amber Benson hat einen kurzen Gastauftritt. Sie hat damals in Buffy Tara gespielt. Das fand ich auch ganz nett. Wie gesagt, Fred Durst spielt mit, der ja auch in den 90ern seine Hochphase hatte. Allerdings kein Limp Bizkit auf dem Soundtrack, sondern mehr Indie-Geschichten.
Ja.
Ja, und auch so die Bilder einfach, so ein brennender Ice-Cream-Wagen und sowas fand ich sehr schön gemacht einfach. Grundsätzlich finde ich die Stärke von Jane Schönbrunn einfach, dass sie bestimmte Stimmung ganz gut vom Vibe her transportieren kann. Und sie beschäftigt sich halt viel mit Themen wie Teenangst und Selbstfindung und Ähnliches. Und das spielt halt auch in diesem Film definitiv mit rein. Denn den kann man auch auf verschiedenerlei Arten deuten oder zumindest vom Symbolismus und bestimmten Elementen her oder gar als Allegorie ansehen. Wollen wir da irgendwie ins Detail gehen oder?
Ich denke mal, der Film ist jetzt nicht so bekannt oder beziehungsweise auch jetzt schon ja wieder ein bisschen älter. Wer jetzt nicht ins Detail gehen möchte, kann ja an der Stelle auch abschalten und für alle anderen können wir ja ein bisschen was darüber sprechen.
Mhm. Möchtest du anfangen?
Nee, fang du ruhig an.
Okay, genau. Jane Schönbrunn ist ja non-binär, also weiß wahrscheinlich kaum jemand, aber ist auf jeden Fall non-binär und auch schon im ersten Film halt auch We Are Going to the World's Fair ist halt auch so dieses Erwachsenwerden, Selbstfindung, Teenangst, wie schon erwähnt, mit drin. Und hier fand ich das eigentlich ganz interessant gemacht, denn im Prinzip kann man den ganzen Film, so wie ich ihn zumindest so deute, auch als quasi eine Allegorie oder Ähnliches betrachten, Risiken einzugehen, Sachen zu wagen und sich zu outen oder zu verändern in eine bestimmte Richtung hin. Also so klassische LGBTQ-Themen. Und manchmal traut man sich auch nicht, bestimmte Sachen durchzuziehen. Und das macht Owen in diesem Fall in gleich zwei Momenten, zwei entscheidenden Momenten. Das eine Mal, als sie ihn drum bittet, mit ihr abzuhauen von zu Hause. Da bekommt er kalte Füße. Und simplifiziert ausgedrückt, er ist dieses Risiko nicht eingegangen und sein Leben ist langweilig geworden. Weil Andreas hat es ja schön ausgeführt, dann wurde sein Leben normal, ja. Aber irgendwas fehlte dadurch, ja. Sozusagen. Genau, und beim zweiten Mal, das ich, wenn man drüber nachdenkt, eigentlich ziemlich reizvoll fand, wird er nochmal von Maddie vor eine Entscheidung gestellt, eine bestimmte Tat zu vollbringen oder etwas zu tun. Und er sich wiederum dagegen entscheidet, das zu tun, fand ich interessant, so von dem Dilemma her. Wird am Ende sehr fantastisch nochmal irgendwo aufgezeigt oder gelöst, aber auch da relativ deprimierend, weil er sich auch da eigentlich nicht dazu entschlossen hat, den Weg mit Maddie zusammenzugehen, wenn man das mal so betrachten möchte.
Ja. Also sie ist im Endeffekt die Mutige, die halt ihren Weg geht und er ist der, der halt in seinem alten Leben bleibt und das ja auch nicht mal zum Ende hin irgendwann schafft, was ja auch das eigentliche Ende ist, als er sich dann auch noch für seinen Ausbruch da auf der Party entschuldigt, obwohl ihn nicht mal jemand wirklich wahrnimmt, so im Endeffekt,
genau. Ja.
Zumindest nicht so, wie er da ist. Und ja, die Frage sich natürlich stellt, wäre es nicht besser gewesen, wenn er mit Maddie abgehauen wäre. Aber auch das, man weiß es nicht, ne? Weil man erfährt ja auch gar nicht, wie es Maddie eigentlich weiterhin gegangen ist, sondern eigentlich nur wieder Owen. Was ein bisschen schade ist.
Ja, weil sie die interessantere Figur ist einfach.
Ja.
Also theoretisch sein könnte, wenn wir ihre Sachen miterlebt hätten.
Ja.
Ne?
Und sie kann theoretisch auch ein viel beschisseneres Leben geführt haben.
Ja. Ne?
Also selbst das wissen wir ja nicht. Also man
genau,
kann sich jetzt in die eine oder andere Richtung vorstellen, was auch interessant ist. Aber ja, ich bin trotzdem eher so, ich hätte es gerne gehabt, dass man dann auch erfährt, wie es ihr ergangen ist.
Ja.
Egal in welche Richtung.
ja, wirklich blendend scheint es eher nicht gegangen zu sein, denn sie wirkte ja nicht so, als sie dann wieder aufgetaucht ist, dass es ihr irgendwie eine super Zeit war, in dem sie, sondern es eher schon halt diese Mischung aus The Pink Opaque und der Realität oder was ist denn die Realität, sie da auch ziemlich mitgenommen hat. Ja, aber im Prinzip fand ich es ein interessantes Gedankenspiel im Prinzip, weil was tun und ja, am Ende hat er sich da halt wieder dagegen entschieden, dann festgestellt, verdammte Axt, sie hatte doch irgendwo recht, aber die Chance ist dann jetzt quasi vertan und wie du selbst sagst, dann entschuldigt er sich dafür, aber im Prinzip wird er als kleines Rad im Getriebe gar nicht wahrgenommen und der Job ist eh scheiße und
Ich meine, ich muss natürlich auch jetzt zumindest für mich kann ich das sagen, als alter weiser Cis-Mann bin ich vielleicht auch nicht unbedingt die Zielgruppe des Films und von daher tut man sich natürlich auch schwer, das dann entsprechend einzuordnen. Ich kann es halt nur aus meiner eigenen Erfahrung oder aus Filmsicht, wie ich den Film sehe, einordnen und ja, und selbst da muss ich halt tatsächlich sagen, ja, die ist interessanter und wäre schöner gewesen, wenn man mehr über sie erfahren hätte. Deswegen ist Owen nicht schlecht oder uninteressant, aber gerade durch das, dass er irgendwie in seinem Leben festgehangen ist oder sich da auch nichts getraut hat, wirkt es halt ein bisschen langweilig fast schon.
Ja, ich weiß, was du meinst. Also es scheint ja auch eine bewusste Entscheidung von Schönbrunn gewesen zu sein. Und das finde ich ganz interessant, weil viele andere hätten sich wahrscheinlich am Ende diesen anderen Ausweg zugestanden, dass es irgendwie für ihn besser wird. Irgendwie, weil er die Person ist.
Man hätte es ihm vielleicht gewünscht, so, ne?
Genau.
Andererseits muss man natürlich auch sagen, wahrscheinlich gibt es da draußen viele Menschen, die aber genau diese Entscheidung so treffen wie er.
Absolut.
Absolut. Also, ne, sie hat da deswegen nicht weniger Daseinsberechtigung, diese Entscheidung, wie Maddies.
Nee, klar. Ne? Ich sag nur aus Filmsicht.
Genau, und filmtechnisch hätte man sich's anders gewünscht.
Genau, hätte man nicht so dieses Downer-Ende, weil im Prinzip ist es ja nicht, wie du selbst sagst, es ist ja kein richtiges Downer-Ende, nur halt in Bezug auf Maddie und was vielleicht als Übernatürliches drumherum ist, sondern er ist ja immer noch in seinem Leben, wo er theoretisch und auch praktisch eine Familie hat.
Ja.
Also das ist ja so. Und einen Job hat er auch, zwar einen beschissenen, aber hey, haben viele Leute.
Ja.
Wie du selbst sagst, ist halt so das 0-15-Leben sozusagen.
Ja.
Aber dieses Das wäre, wenn, hat er jetzt verbockt und dementsprechend ist es schon für ihn ein deprimierendes Ende, zumal er jetzt auch dieses Wissen mit sich rumträgt.
Ja.
Und das ist halt auch eine etwas unkonventionelle Art, den Film ausgehen zu lassen, aber ja, es ist halt auch kein Film für die breite Masse, wo man ein konventionelles Ende hätte irgendwie erwarten können.
Ja, sozusagen. Ja. Das sicherlich nicht.
Genau. Und deswegen mochte ich den halt auch. Wie gesagt, bin ganz bei dir, dass die erste Hälfte besser war, wo die beiden halt miteinander auch interagiert haben. Und das einfach einen guten Reiz aufgebaut hat und die Konzentration auf Owen das so ein bisschen abgeschwächt hat, das Ganze. Aber interessant gemacht, also von der, wie gesagt, Optik und Bildersprache und Stimmung her. Und ich bin gespannt, was so als nächstes kommt von Schönbrunn. Also ist jetzt nicht eine Person als Filmemacherin oder Filmemacher zu bezeichnen, den ich jetzt groß im Auge behalten werde, aber da ich auch schon We're All Going to the World's Fair interessant fand, behalte ich es mal im Auge, was so in Zukunft passiert. Und in der IMDb steht drin, dass das nächste Projekt eine Slasher-Satire sein soll, eine natürlich auch LGBT geprägte Slasher-Satire mit dem Titel Teenage Sex and Death at Camp Mishima. Oder Mishima. Ist wohl in Pre-Production, hat schon einen interessanten Titel, sodass ich sagen würde, da würde ich wieder reinschauen. Mal gucken, was raus wird oder ob das Projekt überhaupt zustande kommt.
Das hört sich auf jeden Fall interessant an, ja. Mal gucken.
Genau, und irgendwie hatte ich dann auch geguckt, weil wir beide den ja im Zuge der 99-Cent-Aktion geliehen haben, ne?
Ja.
Irgendwie gibt es bisher nur aus dem offiziellen A24-Shop in den USA eine physikalische Veröffentlichung des Streifens.
Mag vielleicht daran liegen, dass es tatsächlich nicht ein Film für jedermann ist und da wahrscheinlich auch dann eine große Produktion sich eventuell nicht so wirklich lohnt.
Das stimmt, das stimmt.
Aber das ist nur eine Vermutung.
Genau. Ja. We Are Going to the World Fair ist halt deutlich unkonventioneller, muss man auch nochmal sagen. Ist nochmal definitiv ein Schritt drunter, auch vom Produktionsaufwand her. Der hat, glaube ich, 500.000 gekostet oder so. Der ist zumindest ja in Großbritannien für die, die Interesse haben, auf Blu-ray erschienen.
Okay.
Genau, die Scheibe habe ich auch im Regal stehen. Also deswegen hatte ich auch geguckt, ob es den jetzt auch da geben würde. Aber bislang auf jeden Fall noch nicht.
Ja. Na, vielleicht kommt er ja noch.
Eventuell, keine Ahnung. Oder A24 will dieses Modell fahren mit dem Film, weiß man ja auch nicht.
Ja. Okay. Noch was Abschließendes zu
TV? Nö. Also wer solche Filme schätzt oder zumindest interessantere Filme abseits des Mainstreams mal eine Chance einräumen will und in den 90ern vielleicht dabei war, der kann das meines Erachtens ruhig mal ausprobieren, sich den Film anzuschauen. Vielleicht mit eingeschränkten Erwartungen. Aber wie gesagt, ich bin durchaus zufrieden aus der Sache rausgegangen.
Ja.
Deswegen kann ich auch schon meine Wertung einfach mal raushauen.
Hau raus.
Ich gebe mir 7/10.
Jo, ich bin bei einer guten 6. Wie gesagt, bedingt durch die zweite Hälfte leider dann nicht weiter nach oben gegangen. Aber definitiv interessanter Film. Gut gemachter Film. Und wir werden auf jeden Fall mal gucken, ob der Slasher was bringt.
Ja,
mal gucken. Wenn er umgesetzt wird.
Das stimmt. Weil er ist nicht sehr erfolgreich in den Kinos gelaufen und hierzulande sowieso nicht.
Ja.
Aber er hat in den USA einen relativ weiten Release, wo er natürlich leider in Anführungsstrichen nicht viel eingespielt hat.
Ja.
Was aber eigentlich auch bei wird dem
nicht zu erwarten. Natürlich gerade in den USA für sowas auch ein etwas schwieriger Markt werden, kann man wahrscheinlich vermuten.
Ja. Genau, also deswegen mal abwarten, was da rauskommt.
Ja. Okay.
Gut.
Dann war es das für heute. Ich bedanke mich. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir hören uns demnächst wieder mit Ausgabe Nummer 261 und dann hoffentlich wieder zu dritt. Bis dahin, euer Andreas und tschüss.
Danke auch von mir. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören.